NDR Kultur. Glaubenssachen.
Wer baute den Turm von Babel? Die Geschichte eines Missverständnisses. Eine Sendung von Christian Feldmann.
Der Turmbau von Babel gehört zu den Bibelgeschichten, die jeder kennt und die auch von strammen Atheisten heute noch benutzt werden, wie zeitlose Sprichwörter. Adam und Eva und der Apfel der Versuchung, die Sintflut und die Arche Noah, der kleine David und der Riese Goliath. Der Turmbau von Babel hat irgendwie mit uralten Unheilsprophezeiungen zu tun. Menschliche Hybris, frevelhafte Selbstüberschätzung führen in die Katastrophe. Das ist wohl die Botschaft.
Es sind die Künstler und Literaten, die diese Botschaft nicht immer so ernst nehmen und damit möglicherweise neu zum Klingen bringen. Zum Beispiel der Schweizer Friedrich Dürrenmatt. Er wollte ein Schauspiel über den Turmbau schreiben, dessen Mitwirkende von Akt zu Akt immer höher klettern, von Stockwerk zu Stockwerk, bis sie nur noch mit Sauerstoffmasken auftreten können.
Der babylonische König Nebukadnezar, von dem die Bibel berichtet, will tatsächlich den Himmel stürmen und Gott entthronen. Doch auf der obersten Turmplattform findet er nicht Gott, sondern einen seiner Vorgängerkönige, der vor langer Zeit dieselbe Idee hatte und dort gelangweilt Atome zusammenkehrt. Erleichtert drückt er Nebukadnezar den Besen in die Hand und macht sich davon.
Ähnlich witzig erzählt der 2012 verstorbene Münchner Amtsrichter und Schriftsteller Herbert Rosendorfer vom selben König Nebukadnezar, der 3 Wochen gebraucht hat, um den Turm zu erklimmen. Endlich langt er ganz oben im Himmel an und bekommt von Gott einen Zettel mit der Belehrung überreicht.
Man muss nicht alles machen, was man machen kann.
Nebukadnezar, plötzlich ernüchtert, lässt daraufhin den Wolkenkratzer wieder einreißen. Ach ja, der Zettel ist, wie man am Lauf der Weltgeschichte sieht, verloren gegangen.
Solche Szenarien passen eigentlich ganz gut zur Bibel, die ihre bleischweren Mythen gern wie verspielte Märchen erzählt. Die törichten Menschen, so lautet der Mythos, wollten sich auf eine Stufe mit ihrem Schöpfer stellen und einen Turm hoch bis zum Himmel bauen. Gott aber strafte sie, indem er ihre Sprache verwirrte.
9 sparsame Verse umfasst die Story im Buch Genesis, mit dem die Bibel beginnt. Trotzdem gehört der knappe Text zu den unsterblichen Geschichten der Menschheit. Vielleicht auch deshalb, weil er mit so raffinierter Sorgfalt komponiert worden ist. Die Verse selbst steigen wie über Treppenstufen zu einem Gipfel empor.
Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel. Dann werden wir uns nicht mehr über die ganze Erde zerstreuen.
Darauf folgt eine sprachlich symmetrische Abwärtsbewegung zurück zum Ausgangspunkt.
Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen. Und der Herr sprach, das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein. Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde.
Das ist auf jeden Fall große Dichtung. Dabei ist es ziemlich unwichtig, ob es sich um eine selbstständige Erzählung handelt oder um den dramatischen Schlusspunkt der biblischen Urgeschichte. Wie überall auf den ersten Seiten der Bibel geht es um die existenziellen Fragen des Menschen nach dem eigenen Wesen, nach seiner Aufgabe in der Welt, nach Sicherheit und Zukunft.
Haben die Menschen in Babel etwa versucht, sich das verlorene Paradies zurückzuholen? Auf so eine Idee konnte nur Franz Kafka kommen. Der Gedanke, einmal in seiner Größe gefasst, kann nicht mehr verschwinden, sinniert Kafka. Solange es Menschen gibt, wird auch der starke Wunsch da sein, den Turm zu Ende zu bauen.
Wie alle Mythen ist die Geschichte vom Turmbau in vielen Kulturen zu Hause. Nicht weniger als 60 Turmbausagen hat ein emsiger Sammler zusammengetragen. Die Menschen und übrigens auch die Dämonen und Riesen, die besonders gern Türme bauen, haben in keinem einzigen Fall Glück beim Versuch, den Himmel zu erreichen. Interessant das immer wiederkehrende Motiv der Götter.
Ihr müsst euch teilen und alle Gegenden der Erde bevölkern,
sagt der bolivianische Himmelsherrscher Tiri.
Deshalb sehe ich Zwietracht unter euch, und ihr sollt Feinde sein.
Entstanden aber ist der Mythos vom Turmbau in einem klar umrissenen Kulturkreis, in Mesopotamien, dem Zentrum des heutigen Irak, wo es einst überall Zikkurats gab, aus Lehmziegeln errichtete Stufentürme. Götterberge sollten es sein, denn wie vielerorts in der Antike galten Berge als Sitz von Gottheiten.
Weil aber Mesopotamien eine ziemlich flache Region war, begann man eben damit, künstliche Hügel aufzuschütten und hohe Türme zu bauen, auf deren Dächern sich die Priester den Göttern nahe fühlen konnten. Und nachts den Sternen. Kundige Astronomen und fromme Astrologen beobachteten in luftiger Höhe ausdauernd die Gestirne, die über den Willen der Götter Auskunft gaben. Sie hinterließen der Menschheit erstaunlich exakte Berechnungen und die heute noch üblichen Tierkreiszeichen.
Nebukadnezar, als Bauherr genauso tatendurstig wie als Krieger, liebte solche Wolkenkratzer. Seine Hauptstadt Babylon galt als älteste Metropole der Welt, als heilige Stadt, von den Himmlischen selbst geschaffen. Bab-Ili nannten sie die Bewohner, Tor der Götter. Auf Hebräisch hieß sie Babel, auf Griechisch Babylon, das Vorbild aller Weltstädte. Mit einer Fläche von geschätzten 16 Quadratkilometern übertraf diese Wunderstadt das kaiserzeitliche Rom.
80 Kilometer südlich vom heutigen Bagdad im Zentrum Mesopotamiens gelegen, kontrollierte die Stadt zwei der wichtigsten Handelswege der alten Welt. Die Königstraße zwischen der Westtürkei und dem südwestlichen Iran und die Khorasanstraße von Ktesiphon nach Ekbatana. Unter dem König und Gesetzgeber Hammurabi stieg Babylon im 17. Jahrhundert vor Christus zum Weltreich empor, wurde aber bald von Hethitern und Assyrern erobert und gezähmt. Viel, viel später schaffte es der babylonische König Nabopolassar, Assur und Ninive zu zerstören. Sein Sohn Nebukadnezar II. Führte Babylon endgültig zurück auf die weltpolitische Bühne. Demütig gegenüber den Göttern, machtbewusst gegen andere Völker, baute er ein Imperium auf, das bis nach Ägypten und zum Libanon reichte. 587 vor Christus zerschlug er das mit Ägypten verbündete Juda, brannte Jerusalem mit seinem Tempel nieder und führte die Juden zu Tausenden in die bekannte babylonische Gefangenschaft.
Seine eigene Hauptstadt aber machte er zur schönsten der Welt. In den breiten Straßen reihte sich Palast an Palast. Den Euphrat entlang konnte man zum Hafen schlendern, der immer voller Leben war. Auf der 18 Kilometer langen Stadtmauer konnten zwei vierspändige Streitwagen nebeneinander herfahren. In den 43 Tempeln der Hauptgötter und an zahllosen Altären an den Straßenecken wurden fast zu jeder Tageszeit Opfer dargebracht. Das wichtigste Heiligtum war dem Stadtgott Marduk geweiht.
Höhepunkt des Jahres in Babylon war das Neujahrsfest, das 11 Tage dauerte. Vom Marduk-Tempel geleitete man eine gewaltige Steinfigur des Gottes über eine 24 Meter breite Prozessionsstraße zu einem fröhlichen bis orgiastischen Bankett am Stadtrand, durch ein Prachttor, das als schönstes der Erde gelten durfte. Auf blau glasierten Ziegeln funkelten elegant dahinschreitende Löwen, galoppierende Stiere und gefährlich züngelnde Drachen mit Schuppenleibern, Tiere, die den Göttern heilig waren. Insgesamt fast 600 Darstellungen in glänzenden Emaillefarben. Das Ishtar-Tor, naturgetreu wieder aufgebaut aus den zahllosen Ziegelbrocken, die der deutsche Archäologe Robert Koldewey aus dem Wüstensand holte, ist heute das Prunkstück des Berliner Pergamonmuseums.
Der Marduk-Tempel war die eine von Nebukadnezar erneuerte und vollendete Attraktion der Hauptstadt. Die zweite, ebenfalls im Tempelbezirk gelegen, war die Ziggurat Etemenanki, auf Deutsch Haus des Grundsteins von Himmel und Erde, der Turm von Babel. 90 Meter soll er hoch gewesen sein, aus Lehm mit einem Tonmantel errichtet und mit 17 Millionen Backsteinen verkleidet. Eine Fronttreppe und zwei Seitentreppen führten zum Hochzeitshaus des Marduk auf dem obersten Stockwerk, mit gold- und blau glasierten Ziegeln gedeckt und Pilger wie Geschäftsreisende schon von weitem grüßend.
Mitten im heiligen Bezirk von Babylon ist ein fester Turm errichtet,
erzählt der griechische Geschichtsschreiber Herodot.
Auf dem Turm steht wieder ein Turm und dann noch einer, insgesamt 8 übereinander. Auf dem höchsten Turm steht erst der eigentliche Tempel, darin ein Ruhebett. Auf ihm übernachtet eine Frau aus Babylon, die der Gott unter allen Frauen des Landes erwählt hat. Die Priester erzählen, der Gott komme selbst in den Tempel und schlafe mit ihr auf dem Ruhebett. Das klingt mir aber nicht besonders glaubwürdig.
Der Grieche Herodot hat recht. Ob sich hier in schwindelnder Höhe tatsächlich die aus altorientalischen Kulten bekannte heilige Hochzeit eines Gottes mit irdischen Frauen vollzogen hat, ob es in Babylon Tempelprostituierte gab, all das ist höchst unsicher. Herodot hat sich auch in der Zahl der Tempelplateaus geirrt.
Ein weiteres Problem hat sich mittlerweile gelöst. Der geniale Archäologe Koldewey fand Anfang des 20. Jahrhunderts im einstigen Babylon nur mehr kümmerliche Reste des monumentalen Turms. Das liegt einmal wohl an einem Frühjahrshochwasser des Flusses Euphrat, der irgendwann im 6. oder 5. Jahrhundert vor Christus seine Ufermauer durchbrach und gleich auch noch die Stadtmauer, was gewiss auch den Turm ins Wackeln brachte.
Zweitens vermutet man, dass der Perserkönig Xerxes 482 den Marduk-Tempel und die Zikkurat komplett schleifen ließ, um die Babylonier zu demütigen. Als Alexander der Große um das Jahr 330 nach Babylon kam, fand er jedenfalls die Reste des Wolkenkratzers inmitten einer Schutthalde vor. In der Folgezeit verwendeten die Dorfbewohner der Umgebung die ehrwürdigen Ziegel für den Hausbau. Auch ein moderner Euphrat-Staudamm besteht zu großen Teilen aus dem Schutt des legendären Turms.
War das die verdiente Strafe für den Größenwahn der Erbauer? Hat Gott das Projekt nicht im Buch Genesis skeptisch kommentiert? Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein?
Die Verbindung der Turmbaugeschichte mit menschlicher Hybris und Schuld schien jedenfalls in der Theologiegeschichte die ganze Zeit sonnenklar. Man betrachtete die Erzählung als Schlusspunkt der biblischen Urgeschichte, die immer nur von der wachsenden Macht der Sünde sprach und das Strafgericht Gottes prophezeite. Vom Biss in die verbotene Paradiesfrucht, über den Brudermord am friedfertigen Abel bis zur gewaltigen Sintflut. Dazu kamen die bei spirituell orientierten Menschen zuweilen anzutreffende Abneigung gegen die Technik und ein altmodisches Ressentiment gegen die große Stadt als Hort der Unmoral.
Aber halt, da blieben viele Fragen offen. Hat der barmherzige Gott den aus dem Paradies vertriebenen Sündern Adam und Eva nicht in zärtlicher Fürsorge eigenhändig Fellkleider verfertigt, damit sie nicht frieren müssen? Und dem Brudermörder Kain ein Zeichen auf die Stirn gemacht, das ihn vor Blutrache schützen sollte? Und Noah nach der großen Flut versprochen, er werde die Erde nie mehr verfluchen? Warum also diese enorm enttäuschte, zornige Reaktion auf den Turmbau?
Warum, so könnte man weiterfragen, besteht Gottes Strafe oder Schutzmaßnahme eigentlich darin, die Sprache der Menschen zu verwirren?
So, dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht.
So heißt es lapidar in der Bibel. Hätte ihnen die Sprache nicht auch helfen können, auf die Stimme der Vernunft zu hören und sich in kluger Kommunikation zur Demut vorzutasten? Wobei eine gemeinsame Länder- und Kulturgrenzen überschreitende menschliche Ursprache unter Linguisten und Archäologen ohnehin äußerst umstritten ist. Und selbst wenn es eine solche einheitliche Proto-Weltsprache, wie man sie nannte, irgendwann einmal gegeben haben sollte, zweifelt niemand daran, dass sie sich bereits Jahrtausende vor dem Turmbau in alle möglichen Sprachen und Dialekte verzweigt hat. Gott hatte es nicht mehr nötig, die Sprache der Menschen zu verwirren.
Also, worin lag die Schuld der Turmbauer von Babylon? Oder lag sie bei einem noch ziemlich archaisch, als eifersüchtig und diktatorisch verstandenen Gott? Kann es nicht auch ganz anders gewesen sein? Lässt sich dieser Stoßseufzer, jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, nicht auch als freudiges Staunen interpretieren? Staunt Gott über die erfinderische Energie seiner Geschöpfe, wie es ein stolzer Vater tut? Die jüdische Mystik erzählt von der Lust, mit der er die Streitgespräche kluger Theologen verfolgt. Am Ende steht bisweilen das amüsierte Eingeständnis, meine Kinder haben mich besiegt.
Das Selbstbewusstsein der eleganten Babylonier hatte ja seinen guten Grund. Ihr Luxusleben, ihre Stadtkultur, ihre Idee, in der endlos flachen Ebene himmelhohe Türme aufzuschichten, damit die Götter bei ihnen wohnen konnten, all das musste den Neid und die Bewunderung der Nomaden ringsum erregen. War es denn Sünde, Backsteine zu erfinden und Mauern wie Dächer mit Teer abzudichten, weil die bisher gebrauchten Lehmziegel Gewittern und Wolkenbrüchen nicht lange standzuhalten vermochten? Heute gilt diese Technik als ökologisch vorbildlich. Ist es immer Sünde oder zumindest Versuchung zur Sünde, sich von der Natur zu emanzipieren?
War es Vermessenheit oder gar ein Angriff auf Gott, so einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel zu bauen? Kann man darin nicht auch die Sehnsucht nach Verbindung mit den himmlischen Mächten sehen, den Versuch einer Kommunikation, ein steinernes Gebet, ähnlich den Kirchtürmen und himmelsstürmenden Kathedralen der Christenheit? Tor der Götter wird der akkadische Name Babylon übersetzt. Darin steckt eine ganze Theologie.
Da fuhr der Herr hernieder, formuliert Luther hochdramatisch. Doch lässt sich diese Epiphanie Gottes, die er als Startsignal zum Strafgericht schildert, nicht auch als interessierte Besichtigungsreise interpretieren?
Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten.
Neugier, Anerkennung, Solidarität, ein Angebot zur Hilfe könnte man darin entdecken. Wenn Gott zu seinem Volk kommt, dann tut er es nach biblischem Verständnis, weil er dessen Hilfeschreie gehört hat oder einen Bund mit ihm schließen will, nicht um zu strafen oder zu verderben.
Wenn wir die Bibelwissenschaftler fragen, dann war es wohl so. Die älteste Schicht der Erzählung reflektiert einfach das gescheiterte Bauprojekt eines Großkönigs, vermutlich des Assyrers Sargon II., mit dem Ziel, die unterworfenen Völker zu einem einheitlichen Volk von Arbeitssklaven zusammenzuschließen. Mehr als 100 Jahre später schrieben jüdische Priester und Chronisten im babylonischen Exil die Geschichte fort, um sich an all ihren Unterdrückern zu rächen. Gott werde die hochmütigen Pläne der Sieger schon noch durchkreuzen.
In einer dritten Textschicht, entstanden zur Zeit der Perserherrschaft im 5. Jahrhundert, trat zum Motiv der Hybris die Angst vor der Zerstreuung über die ganze Erde hinzu. Ein Teil der Exulanten war ja nach Jerusalem zurückgekehrt, andere blieben in Babylon, trieben Handel und arrangierten sich mit der fremden Kultur. Es war wohl der letzte Autor oder Redakteur der Turmbaugeschichte, welcher der Sprachen- und Völkervielfalt positive Aspekte abgewann und diese Einschätzung unbefangen auf Gott übertrug. Die Vielfalt gefällt ihm besser als engherziger Zentralismus. Das Bemühen um Kommunikation macht ihm mehr Freude als das Beharren auf einer religiösen Sondersprache.
So gesehen würde die viel zitierte Sprachverwirrung eine befreiende Botschaft enthalten. Würde der Gott der Turmbaugeschichte eine Kultur der Kommunikation bevorzugen, die dem technischen Fortschritt ein menschliches Maß setzt.
Und jetzt schließt sich ein Kreis. Denn unter Papst Leo XIV. Sind der Turmbau von Babel und seine Folgen plötzlich wieder in aller Munde. Der Papst aus Amerika, der von modernen wissenschaftlichen Diskussionen eine Menge versteht, verwendet in seiner aufsehenserregenden ersten Enzyklika die Geschichte vom Turmbau als Gleichnis für eine Technik, die sich an die Stelle des Menschen setzt. Für eine unbegrenzte, unkontrollierte politische, ökonomische, kulturelle Macht.
Auch in der biblischen Geschichte scheitern die Menschen ja nicht an ihren fantastischen Fähigkeiten, sondern daran, dass sie sich nicht mehr verstehen. Douglas Adams erzählt in seinem Kultroman »Per Anhalter durch die Galaxis« von einem superintelligenten Babelfisch. Wer den besitzt, kann sich sofort in allen Sprachen des Universums verständigen. Der Gipfel menschlicher Kommunikation ist erreicht. Aber es gibt mehr Kriege als je zuvor und am Ende nur noch Verzweiflung. Denn die Menschen verstehen jetzt alle fremden Sprachen, aber nicht ihre Seelen, ihre Sehnsüchte, ihre Ängste. Jeder hat seine eigene Wahrheit, aber die Fähigkeit, gemeinsame Werte zu finden, gemeinsame Verantwortung zu übernehmen, faire Kompromisse zu schließen, die Würde anderer zu achten, ist verloren gegangen. Ein Reich, eine Kultur, eine Sprache.
Eine Entwaffnung der künstlichen Intelligenz schlägt der Papst vor und meint damit keineswegs einen Kreuzzug gegen die Technik. Die ungeheuren Möglichkeiten der neuen Technologien, Quantencomputer, internationalen Plattformen, müssten mit sozialer Verantwortung, demokratischer Kontrolle und sensiblem Gewissen genutzt werden.
Werden sich die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft von so einem Text beeindrucken lassen? Was zählt Sprache überhaupt noch, wo doch Bilder, Inszenierungen, Chat-Abkürzungen überall die Worte ersetzen? Oder wenn schon Sprache, müssen Vielfalt, Freiheit, kreative Kommunikation endgültig der elektronischen Einheitssprache von Internet und KI weichen?
Oder aber gilt die Gegengeschichte zum Turmbau immer noch, das Pfingstwunder von Jerusalem? Zungen wie von Feuer, wie es in der Apostelgeschichte heißt, lassen sich auf Menschen mit einer Sehnsucht nach Gott nieder und sorgen dafür, dass jeder versteht, was der andere sagt.
Kommunikation, Verständigung, Empathie. Statt Zerstreuung, Isolation und Machtpolitik. Menschen, die ihre Erfahrungen und Visionen miteinander teilen, die keine Einheitssprache nötig haben, sondern nur die Offenheit füreinander.
Es ist wirklich ein Wunder. Gottes Geist verbindet die Menschen, ohne sie gleichförmig zu machen. Das Stimmengewirr der Apostel in Jerusalem ist nicht frustrierend oder nervtötend. Der Geist bringt jeden dazu, sich in die Sprache der anderen einzuhören, bis er darin die eigene Sprache wahrnimmt. So verstehen die Menschen einander und werden zu Propheten.
Wer baute den Turm von Babel? Die Geschichte eines Missverständnisses. Sie hörten eine Sendung von Christian Feldmann. Es sprachen Toini Runke und Michael Weber. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Verdammt zum Konflikt oder zum Frieden. Der 11. September und die Religionen.
NDR Kultur.